Hallo zusammen, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zu einem Podcast Handel im Wandel. Schön, dass ihr da seid, dass ihr zuhört. Und ich habe mir gedacht, heute beantworte ich einfach mal unterschiedliche Fragen, die mir persönlich jetzt so, wenn ich zurückschaue auf das Jahr 2021, die mir so in den Kopf kommen und ja, vielleicht interessieren sie euch auch. Frage Nummer 1: Was bedeutet denn überhaupt Online-Shopping aus Sicht des Kunden? Ich persönlich bin ja auch Kunde, Konsument, und ich persönlich habe eine gewisse Haltung, eine gewisse Erwartungshaltung an das Thema Online-Shopping. Ich persönlich erwarte da einen End-to-End-Prozess. Das heißt also, ich möchte online mein Produkt sehen, aussuchen, ich möchte es anklicken, ich möchte es dort kaufen, also in den Warenkorb legen, ich möchte es dort bezahlen und ich möchte es auch über einen Online-Prozess entgegennehmen, sprich, der Online-Prozess bedeutet für mich automatisch Lieferung nach Hause. Ich möchte mich nicht mehr ins Auto setzen, ich möchte nicht mehr in die Innenstadt gehen. Für mich ist die Lieferung nach Hause der Extra-Service, den ich übers Online-Shopping bekomme. Und Extra-Service bedeutet jetzt hier nicht, dass ich das umsonst bekomme. Extra-Service bedeutet für mich, ich habe Zeit gespart. Ich habe keinen Parkplatz gesucht, ich musste nicht in den Verkehr rein, ich musste kein Parkticket lösen, ich musste nicht durch den Regen laufen oder durch schlechte Wetter laufen, sondern ich habe dieses Produkt einfach zu mir nach Hause geliefert bekommen. Und das ist für mich der wahrgenommene Extra-Service. Das heißt also nicht, dass der umsonst ist. Das ist für mich Online-Shopping. Die nächste Frage, die mir in den Kopf kommt, ist, warum laufen die ganzen Online-Marktplätze so schleppend? Also es gibt ja schon einige Online-Marktplätze. Stefan und ich, wir haben letzte Woche noch mal ein wenig gescreent und haben den Markt noch mal auf dem Markt noch mal recherchiert und haben dann durchaus gesehen, es gibt eine massive Anzahl von Marktplätzen. Doch viele davon laufen nicht. Meine persönliche Interpretation auf die ganze Situation ist: Wer den Standard ignoriert, ignoriert auch den Kundenwunsch. Standard ist längst gesetzt. Den Standard hat Amazon und Co. in Deutschland bereits gesetzt. Oder Zalando oder Otto oder wie sie alle heißen. Und der Standard bedeutet, der Kunde bekommt die Ware nach Hause geliefert. Das heißt für mich, wer den Standard ignoriert, ignoriert auch den Kundenwunsch. Also die Formel ist für mich ganz einfach. Keine Logistik bedeutet keinen Standard. Keine Anwendung vom Standard bedeutet kein Erfolg. Nächste Frage lautet: Warum haben Amazon und Co. so viel Erfolg in Deutschland und warum haben sie diesen Erfolg nicht in den Niederlanden? Jetzt kann man natürlich sagen, in den Niederlanden ist alles anders, die Wege sind kürzer, das Land ist kleiner und die Niederländer sind anders, aber so einfach ist die Erklärung nicht. In den Niederlanden ist es so, dass die Digitalisierung schon vor vielen Jahren dort deutlich weiter war als hier bei uns in Deutschland. Die Händler waren viel früher digitalisiert. Fast jeder Händler in Holland hat einen Online-Shop oder hat zumindest ein Online-Angebot oder aber hat einen Extra-Service mit Lieferung nach Hause. Das kann man auch erleben, wenn man hier über die Grenze geht. Und das ist der Grund, warum Amazon dort sich so nicht etablieren konnte, weil nämlich die Händler diesen Online-Markt bereits besetzt hatten. Jetzt kam kürzlich im Rahmen einer Diskussion der Einwand, dass Amazon ja gerade, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren in Holland erst gegründet wurde, aber das ist nicht ganz korrekt, weil der niederländische Markt ist vorher von Deutschland aus versorgt worden. Also Amazon gibt es schon länger, aber sie haben sich da einfach nicht durchsetzen können. Was bedeutet denn digitaler Handel aus Sicht der Kommune? Also für mich persönlich, ich bin ja jetzt nicht allwissend, ich habe da auch nur meine Meinung und bin Konsument, Bürger und ja, sag mal Bewohner dieses Landes. Für mich bedeutet das Transformation von analog in digital. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Für mich bedeutet das auch ein Hinarbeiten in Richtung CO2-Bilanz, in Richtung autofreie Innenstädte, in Richtung einfach modern sein als Stadt, moderne Kommune sein. Wirklich, ich sag mal, die großen Städte leben es uns ja gerade vor. Wenn man jetzt Berlin zum Beispiel hat, Berlin hat große Bereiche in der Innenstadt, die autofrei sind, die in Richtung CO2-Bilanz entwickelt werden. Ich bin, ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren noch in London gewesen, genau das Gleiche. London ist früher ehrlich gesagt ein Dreckloch gewesen, aber heute ist es so, dass es wirklich streckenweise gerade in den autofreien Bereichen eine sehr schöne Stadt geworden ist. Jetzt will ich London und Berlin nicht mit kleinen Kommunen von 100.000 Einwohnern vergleichen, aber ich glaube einfach, dass die Städte attraktiver werden, wenn sie autofrei sind und den Menschen einfach mehr Raum bieten, sich frei zu bewegen und auch zu verweilen. Auf das Thema Verweilen gehe ich gleich nochmal ein, aber ich persönlich denke einfach, digitaler Handel in einer Kommune bedeutet nichts anderes wie die Transformation eines analogen Handels, eines analogen Marktplatzes in die digitale Welt. Nicht mehr und wie gesagt, auch nicht weniger. Nächste Frage: Was bedeutet digitaler Handel denn für eine Innenstadt? Und hier, um diese Frage zu beantworten, möchte ich mal zurückgreifen auf die Ergebnisse bei einer Umfrage, die im Rahmen einer Tagung stattfand, die sich Innenstadt 2021 nannte, wo knapp 700 Leute aus Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben, wo viele Stadtmarketings vertreten waren und auch viele Marketingabteilungen und Unternehmen und Berater. Deswegen waren Stefan und ich auch dabei. Und zum Schluss dieser, ich sag mal, anderthalbtägigen Online-Veranstaltung gab es eine Umfrage. Die Umfrage lautete wie folgt: Welcher Bereich bietet Ihrer Meinung nach die größten Potenziale für die Zukunft der Innenstadtentwicklung? Man hatte drei Möglichkeiten zu antworten, also man durfte dreimal anklicken und Folgendes wurde beantwortet: Öffentliche Räume mit 67%, Kultur mit 43%, Stadtgrün mit 42%, Gastronomie mit 41%, Wohnen mit 23%, und erst an sechster Stelle mit 17% der Handel. Das heißt also, der Handel ist für die Innenstadtentwicklung eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Wobei ich das natürlich jetzt so nicht sagen würde. Aber ich glaube, die Wahrnehmung der Leute ging eigentlich eher in die Richtung, dass eben das erste Thema, was mit öffentliche Räume bezeichnet wurde, letzten Endes auch meint, dass dort die Menschen verweilen wollen. Das heißt also, die Menschen wollen schon in der Innenstadt sein, aber sie wollen nicht nur shoppen. Mit 41% zum Beispiel haben sie die Gastronomie genannt. Das heißt also, die Leute gehen vornehmlich in die Stadt. Also wenn es darum geht, was zu erleben, gehen sie in die Stadt, um die Kultur zu erleben, um die Gastronomie zu erleben und dann erst den Handel zu erleben. Und das ist eben ein Punkt, da muss der Handel in meinen Augen sich darauf einstellen. Und das geht in meinen Augen nur, wenn online, das heißt also digital und stationär miteinander verbunden werden, in der Form, dass eben auch digital und stationär Erlebnisse generiert werden. Jetzt hört sich das alles sehr abstrakt und sehr kurios an, aber ich glaube schon, dass das umsetzbar ist. Man muss sich halt nur zusammensetzen und muss einfach Ideen darauf entwickeln. Ich konstruiere jetzt einfach mal. Wir haben einen Online-Marktplatz. In diesem Online-Marktplatz haben wir einen Sportartikelanbieter und wir haben ein Spezialitäten-Restaurant. Warum kann der Sportanbieter nicht gemeinsam mit dem Spezialitäten-Restaurant zum Beispiel ein Angebot generieren, was eben ein Sportartikel und zum Beispiel ein Sportmenü miteinander kombiniert und den Kunden in die Stadt lockt? Und so gibt es doch auch unzählige andere Möglichkeiten, wie unterschiedliche Händler sich über eine Plattform miteinander verbünden können, inklusive der Gastronomie und so dem Kunden wieder Erlebnisse schaffen. Oder auch Kultur. Warum nicht auch ein Kinoticket damit einbinden? Also ich sag mal, da können ja viele Dinge generiert werden, die dann letzten Endes für den Kunden sichtbar sind, eben dadurch, dass sie auf eine Plattform gehen und dort diese Angebote dann eben auch entsprechend angeboten bekommen und diese dann eben auch entsprechend buchen können. Hierzu gibt es in meinen Augen unzählige Beispiele, die man da anwenden kann. Man muss sich halt wirklich nur konstruktiv zusammensetzen und da einfach mal, ich sag mal, ein Brainstorming machen. Man muss die ganzen Ideen mal sammeln, zusammenführen und daraus können dann eben auch entsprechende Angebote generiert werden und dann eben auch Dinge, aktiviert werden, die für den Händler, für den Gastronomen, aber eben auch für den Kunden interessant sind. Und das führt mich im Grunde genommen zu meiner nächsten Frage: Warum ist Solidarität so wichtig? In meinen Augen ist Solidarität so wichtig, weil genau das Amazon nicht kann. Wenn ich Amazon sage, dann meine ich immer Amazon und Co. Solidarität vor Ort, inklusive, ich sag mal, dem regionalen Touch, das ist das, was die großen Online-Shopper nicht können. Selbst ein eBay-Markt, der zum Beispiel in Mönchengladbach installiert wurde, kann sowas nicht. Weil dafür braucht es eine Identität. Es braucht eine Corporate Identity. Es braucht eine Kultur, die dahinter steckt. Und auch das ist doch die Kernkompetenz von den hiesigen Händlern. Egal ob in der Innenstadt oder vor Ort oder im Umkreis von einer Innenstadt. Das ist doch das, was die Händler hier vor Ort mitbringen. Und das ist doch das, was ich bei Amazon eben nicht kaufen kann. Und das ist doch eben genau das, wo die Nische da ist. Nur diese Nische bedeutet auch Identität. Das heißt also, es müssen auch Händler und Gastronomen, es müssen vereinte Personen dahinter stehen, die genau dies auf den Weg bringen. Und das ist genau der Punkt, warum Solidarität so wichtig ist. Und das ist in meinen Augen auch der Punkt, warum Solidarität vor Ort auch eine Chance hat. Ich bin zutiefst von diesem Konzept überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass nicht nur, ich sag mal, die Identität das ist, was dieses Konzept mit auf den Weg bringt, sondern eben auch die vereinten Kräfte. Das heißt also, die Händler unterstützen sich gegenseitig. Die Kommune kann mitwirken. Die Sponsoren, die vor Ort an der Stadt interessiert sind, die ja auch die Umsätze in der Stadt halten wollen, die ja auch die Kaufkraft in der Stadt halten wollen, können sich auch beteiligen. Also rundum ist das doch ein Rundum-Paket, was sowohl von der Außenwirkung, als auch von der Heimatwirkung, als auch von der Umsetzung, als auch von der Bezahlung her ein Rundum-Konzept ist. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Fragen beantwortet. Ich habe noch viele andere Fragen, aber ich sehe gerade, der Podcast, der dauert jetzt gerade über 12 Minuten. Und ich möchte hier die Zeit gar nicht so großartig strapazieren, aber ich würde mir halt wünschen, wirklich einen Dialog mit dem Handel und auch mit der Kommune und auch mit möglichen Sponsoren oder Unternehmen auf den Weg zu bringen in 2022, wo wir das ganze Thema auf diese Weise mal betrachten. Im Jahr 2020 haben wir gedacht, die Pandemie überstehen wir innerhalb von einem Jahr. In 2021 haben wir gelernt, diese Pandemie ist so einfach nicht zu überstehen. Wir befinden uns gerade in der vierten Welle. Wir sollten 2022 dazu nutzen, um das Thema wirklich konstruktiv anzugehen. Unabhängig davon, wie Corona sich weiterentwickelt, ist der Trend zur Digitalisierung gar nicht mehr aufzuhalten und der sollte in meinen Augen auch gar nicht aufgehalten werden, weil das Thema CO2-Bilanz und Umweltschutz wird das nächste Thema sein, was uns schwer beschäftigen wird. Und ich denke, wir sollten jetzt anfangen, Lösungen darauf zu generieren, weil jetzt haben wir Zeit, noch mitzugestalten. Wenn wir jetzt noch 5 oder 10 Jahre warten, um in den digitalen Sektor reinzugehen, dann wird es zu spät sein. Und ich bin dazu bereit. Ich weiß, dass der Stefan Goikes genauso dazu bereit sind. Wir sind beide leidenschaftlich bei diesem Thema. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, was wir persönlich für machbar und umsetzbar halten. Und ja, wir möchten gerne Ideengeber sein. Wir möchten auch gerne moderieren. Unsere Kernkompetenz ist auch die Beratung. Und wir wollen diese Beratung gerne durchführen. Wir brennen dafür. Und an dieser Stelle, ja, kann ich dies nur noch mal anbieten und freue mich einfach, wenn von eurer Seite Feedback kommt. Jedes Feedback ist willkommen. Jede kontroverse Diskussion bringt uns alle weiter. Vielen Dank fürs Reinhören, fürs Zuhören. Und in den nächsten Podcasts werde ich mal das Thema Logistik durchleuchten. Das ist sicherlich ein Knackthema. Das ist auch ein teures Thema. Aber wie ich jetzt vorhin schon erklärt habe, es ist ein Standardthema. Und dann schauen wir mal, wie wir den Standard so hinbekommen. Das war Handel im Wandel. Vielen Dank. Bis bald.